Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Nächste Woche wird nachgezählt, ob Joe Biden oder Donald Trump mehr Stimmen bekommen hat. Wie viel die Corona-Behandlung von Trump gekostet hat, das wissen wir schon heute. Zumindest laut der US-Nachrichtenseite Business Insider.
And that brings our estimate for the total cost of President Trump's COVID treatment to nearly $650,000.
Also $650,000 habe Trumps Corona-Behandlung gekostet, inklusive Luxuskrankenhaus, Hubschraubertransport und den experimentellen Medikamenten. Das bekommt nicht jeder US-Bürger, im Gegenteil, 13% der Bevölkerung haben nicht mal eine Krankenversicherung und es könnten mit einer zweiten Amtszeit von Trump weit mehr werden. Also ist das Gesundheitssystem eines der Top-Themen im Wahlkampf derzeit. Nicht erst seit Corona die Lücken des marktwirtschaftlichen Ansatzes in den USA offengelegt hat. Vor allem die Ärmsten sind hart getroffen. Ihnen bleibt nur das letzte Sicherheitsnetz. Katja Ritterbusch hat so eine Einrichtung in Atlanta für die Weltzeit besucht.
Die Wartelobby von Mercy Care in Atlanta im Süden der USA. Etwa 10 Patienten sitzen an diesem Vormittag auf bunten Stühlen, die weit auseinanderstehen. Wegen der Abstandsregeln. Mercy Care ist ein Community Health Center. Ein teils vom Staat, teils von Spenden finanziertes medizinisches Versorgungszentrum für Menschen ohne oder mit unzureichender Krankenversicherung. Letztes Sicherheitsnetz in dem noch immer weitgehend privatwirtschaftlich organisierten Gesundheitssystem der USA.
I've been coming since 2016.
Hortensia geht seit 2016 zu Mercy Care. Damals hatte die 57-jährige Latina einen schweren Unfall, ist die Treppe heruntergefallen. Ihren linken Arm kann sie kaum noch bewegen. Sie verlor ihren Job als Pflegeleiterin in einem Heim für behinderte Menschen. Und weil in den USA die Krankenkasse meist an den Arbeitsplatz gekoppelt ist, verlor sie auch ihre Versicherung.
So I was without insurance, but Mercy Care.
Bei Mercy Care bekommt sie ihre Diabetes-Medikamente, sagt sie, streicht über ihre blau gemusterte Bluse und lacht aus warmen Augen. Hier müsse sie nur $4 im Monat zuzahlen, könne regelmäßig zum Zahnarzt gehen und habe sogar eine Brille bekommen.
And I also get my teeth done here and my vision. I was able to get glasses, you know.
Die gemeinnützigen Gesundheitszentren sind ähnlich wie Polikliniken mit vielen Facharztabteilungen organisiert. Ihr Ursprung liegt in den Great Society Sozialprogrammen. Sie sollten Armut bekämpfen und Minderheiten stärken. Aufgelegt hatte sie in den 1960er Jahren Präsident Lyndon B. Johnson aus dem Lager der Demokraten. Mercy Care selbst gibt es seit 1984, mittlerweile mit 13 Standorten in und um Atlanta. Hier arbeiten rund 60 Ärzte, Pfleger und Sozialarbeiter. Einige angestellt, andere auf freiwilliger Basis. Die meisten Patienten, die hierher kommen, sind Afroamerikaner und Latinos. Dr. Catherine Christie ist die medizinische Direktorin von Mercy Care.
About 90% of your health is dependent on social access.
90% unserer Gesundheit hängen mit dem sozialen Status zusammen, sagt die Internistin. Wir sprechen draußen vor der Klinik miteinander, wegen Corona. Sie verweist auf ihre 20-jährige Erfahrung mit Patienten aus unteren Einkommensgruppen.
It's a cycle. You know, it's kind of hard for a person who may be down on their luck.
Es ist ein Teufelskreis. Da verlieren Leute ihren Job, ihr Einkommen, ihre Krankenversicherung. Sie können die Miete nicht mehr zahlen und verlieren vielleicht ihr Dach über dem Kopf. Sie können sich keine gesunden Lebensmittel mehr leisten, geben nicht mehr auf sich Acht. All das beeinflusst die körperliche und die mentale Gesundheit der Menschen.
In den USA, wo der Sozialstaat weniger ausgeprägt ist und die Löcher im sozialen Netz größer sind als in den meisten Ländern Europas, sind die Folgen besonders drastisch. Im Land der Spitzenmedizin ist der allgemeine Gesundheitszustand der Menschen schlechter als in fast jedem anderen entwickelten Staat. So liegt die Lebenserwartung in den USA auch nur bei 79 Jahren und damit 3 bis 4 Jahre niedriger als zum Beispiel in Kanada, Frankreich oder Schweden. So gut es geht, versuchen gemeinnützige Dienste, diese medizinischen Versorgungslücken zu schließen. Und das ist nötig, Die Nachfrage steige über die Jahre, sagt Mercy Care Direktorin Christie.
Community Health Centers, it started off as this.
Die öffentlichen Gesundheitszentren sind als eine kleine soziale Initiative für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen gestartet. Mittlerweile ist es eine der größten Organisationen zur medizinischen Grundversorgung im Land. Wir haben nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch Hautärzte, Lungenärzte, Zahnärzte und Augenärzte. Wir haben eine Apotheke, wir haben Sozialarbeiter und einen psychiatrischen Dienst.
Obamacare, die Gesundheitsreform des ehemaligen US-Präsidenten, stockte die staatlichen Zuschüsse für die gemeinnützigen Gesundheitszentren deutlich auf. Aber für ein stabiles System reicht das nicht. Das zeigt auch die Pandemie. Die Schockwellen des Coronavirus trafen ab Mitte März Mercy Care mit voller Wucht, sagt Christie. Die Ambulanz hatte viele Patienten, die akut an Covid-19 erkrankt waren und zu den Risikogruppen zählten.
We had patients coming into this COVID world crisis that already were borderline hypertension.
Wir haben viele Patienten, die beim Ausbruch der Krise unter erhöhtem Blutdruck litten und übergewichtig waren. Übergewicht ist ein enormer Risikofaktor für Covid. Leider ist es so, dass Corona die Lücken in unserem Gesundheitssystem offengelegt hat. Vor allem die Tatsache, dass viele Menschen noch immer keinen Zugang zu einer präventiven Versorgung haben.
Und nun kommt der nächste Härtetest.
The fall COVID surge is here. 30 states seeing big increases. Hospitalizations hitting new records in 15.
Auch in den USA rollt die zweite Welle von Corona-Infektionen heran. Rund 230.000 Menschen sind dort bislang mit oder an den Folgen von Covid-19 gestorben. So viele wie in keinem anderen Land. Die Verantwortung für den extremen Verlauf der Pandemie in den USA liege vor allem beim Missmanagement der Regierung von Donald Trump, sagt John McDonough. Er ist Professor für Public Health, also öffentliche Gesundheitspflege, an der Harvard University in Boston. Dort erreiche ich ihn per Videochat.
The Obama administration had faced at least two significant pandemics and other lesser scares.
Die Obama-Administration hatte zwei Pandemien erlebt, Ebola und die sogenannte Schweinegrippe. Aufgrund dieser Erfahrungen hatten sie einen ausgefeilten, abgestuften Plan zum Pandemiemanagement hinterlassen. Doch die Trump-Regierung verwarf diesen Plan und betreibt seit Beginn der Krise eine Politik, die willkürlich, inkompetent und verantwortungslos ist.
Current administration and their inability to face up to their responsibilities.
Die amtierende Regierung zerschlug nicht nur Obamas Pandemie-Taskforce. Unterstützt von den Republikanern im Kongress setzt Trump seit Jahren auch alles daran, um das Gesundheitsgesetz, das den Namen seines Vorgängers trägt, zu kippen.
Finally, we want a very big tax cut, but cannot do that until we keep our promise to repeal and replace the disaster known as Obamacare.
Doch Obamacare ist noch immer in Kraft. Der Patient Protection and Affordable Care Act, so der offizielle Name, wurde 2010 verabschiedet. Heute haben dadurch 20 Millionen mehr Amerikaner eine Krankenversicherung. Aber weiterhin sind knapp 13% der US-Bürger ohne Versicherungsschutz. Gesundheitsexperte John McDonough hat damals am Entwurf von Obamacare mitgearbeitet und erklärt die Schwachstellen.
Obamacare is not the full reform that we need. We still have to go forward and make more improvements.
Obamacare ist nicht die umfassende Reform, die wir brauchen. Da ist noch Raum für Verbesserung. Das Gesetz versucht, die Versicherungslücke für Menschen zu schließen, die ihren Job und damit ihre Krankenkasse verlieren. Sie können entweder eine der neuen, subventionierten Krankenversicherungen auf einem Online-Marktplatz kaufen oder sie bewerben sich für Medicaid, der staatlichen Krankenversicherung für Einkommensschwache.
If you are low income, you can get onto the Medicaid program, which is health insurance for low-income people.
Obamacare hatte verfügt, dass alle 50 Bundesstaaten das Medicaid-Programm erweitern. Doch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs erklärte 2012 die Erweiterung für optional. Und so können sich einige Bundesstaaten weigern, mehr Menschen in die staatliche Medicaid-Versicherung aufzunehmen. 12 Staaten tun genau das, darunter Florida, Texas und Georgia, deren Gouverneure sind Republikaner. Auch deshalb erleben gemeinnützige Ambulanzen wie Mercy Care in Georgias Hauptstadt Atlanta eine steigende Nachfrage. Und deshalb kommen Patienten wie Hortensia nach ihrem schlimmen Treppensturz hierher. Sie konnte sich keine Versicherung auf dem freien Markt leisten, war aber nach den Regeln des Staates Georgia nicht arm genug, um sich für Medicaid zu qualifizieren.
I'm hoping to get refills for all my medications, for my insulin and.
Heute sei sie hier, weil sie Rezepte für all ihre Medikamente benötige, vor allem ihre Diabetesmittel. Sie wisse nicht, ob sie ohne die medizinische Versorgung bei Mercy Care überhaupt noch am Leben wäre.
I don't want this place to ever go away. Yeah, Mercy Care has been very supportive. That saved my life.
Ganz anders sieht die Situation für die Amerikaner aus, die über ihren Arbeitgeber krankenversichert sind, wie rund die Hälfte der Bevölkerung, oder die sich eine gute private Versicherung leisten können. Sie müssen sich keine Sorgen machen über die Kosten des Krankseins.
I never would have thought about this unless I had spent time with the doctor.
Bradley zum Beispiel, 48 Jahre, ein jungenhafter Typ. Er ist im Management eines Stromversorgers in Atlanta tätig. Vor 5 Jahren bekam er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Weil er so jung war, wählten die Ärzte einen aggressiven Behandlungsansatz.
Ich habe einen Cocktail aus Chemotherapie und Immuntherapie bekommen, alle 3 Wochen 6 Runden. Danach folgte eine Art Wartungstherapie, eine Infusion alle 2 Monate, 2 Jahre lang. Das war's.
Heute ist er krebsfrei. Seine Behandlung kostete rund $300,000. Die Versicherung zahlte, ohne Nachfragen oder Beanstandung.
My healthcare providers could not have been any better.
Meine medizinische Versorgung hätte nicht besser sein können. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst zu sterben. Und ich musste auch nicht fürchten, dass die Behandlungskosten mich oder meine Familie ruinieren würden. Ich konnte mich nur darauf konzentrieren, gesund zu werden.
The only thing I had to worry about was my health.
Das ist nicht selbstverständlich. Denn noch immer sind in den USA Gesundheitskosten der Hauptgrund für Privatinsolvenz. Bradley neigt politisch eher den Republikanern zu. Während seiner Krebsbehandlung habe er das erste Mal über die Kosten von medizinischer Versorgung nachgedacht, räumt er ein.
Ich saß in diesem Raum mit Menschen, die alle Krebs hatten, jeder mit einer anderen Geschichte. Sie alle bekamen eine Behandlung und ich habe mich gefragt, wie bezahlen Leute dafür, wenn sie keine Versicherung haben oder keine gute Versicherung?
Health insurance from their companies.
Heute gilt Bradley als Patient mit einer pre-existing condition, einer Vorerkrankung. Bevor Obamacare zum Gesetz wurde, konnten Krankenkassen Patienten wie ihn, also potenziell teure Versicherte, abweisen oder Prämien in astronomischen Höhen verlangen. Das ist seit der Einführung von Obamacare untersagt. Seine eigene Erfahrung habe ihm jedenfalls die Augen geöffnet, sagt Bradley. Und erklärt, was er sich für die Zukunft des US-Gesundheitssystems wünsche. Jeder Mensch, egal welches Alter, Geschlecht oder Hautfarbe, müsse die Möglichkeit haben, eine medizinische Behandlung zu bekommen. Jeder, ohne Ausnahme. So wie Bradley denken offenbar viele Amerikaner. Gesundheitsversorgung steht Umfragen zufolge ganz oben auf der Prioritätenliste der Wähler. Unklar ist jedoch, welche Richtung die Gesundheitspolitik in den USA künftig einschlagen wird. Trump verspricht seit Jahren und jetzt wieder im Wahlkampf, er werde Obamacare mit einem, Zitat, wundervollen, fantastischen neuen Plan ersetzen. Doch wie der genau aussehen soll, hat er bislang nicht verraten. Gesundheitsexperte McDonough:
Weil der Plan nicht existiert. Die Republikaner haben einen grundsätzlichen Konflikt. Auf der einen Seite wollen sie nichts lieber als Obamacare in Trümmer zu legen, und wenn nur, weil sie den Namensgeber so sehr hassen. Aber sie haben sich auch nach all den Jahren auf keine Alternative geeinigt, die sie der amerikanischen Öffentlichkeit vorlegen könnten.
Trumps demokratischer Herausforderer, Obamas ehemaliger Vizepräsident Joe Biden, will auf Obamacare aufbauen, die Reform vertiefen und um eine gesetzliche Versicherungsoption erweitern. Dabei will er den Bürgern die Wahl lassen, sich weiterhin über ihren Arbeitgeber oder auf dem freien Markt zu versichern. Ein Modell, das dem Deutschen nicht unähnlich ist. Bidens schärfster demokratischer Widersacher bei den Vorwahlen, der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, wollte dagegen die staatliche Krankenversicherung für Rentner auf alle ausweiten. Mit dem Schlagwort Medicare for All. Und zwar ohne private Option. Doch das sei Revolution statt Reform, sagt McDonough und vielen Amerikanern zu radikal. Und selbst wenn Biden die Wahlen für sich entscheidet, könnte sich kurz vor dem Amtswechsel noch eine andere Hürde auftun.
There is a lawsuit that has gone all the way up.
Beim Supreme Court ist eine Klage gegen die Verfassungsmäßigkeit von Obamacare anhängig. Die Anhörung ist für den 10. November angesetzt, 7 Tage nach den Wahlen. Sollte das oberste Gericht der Klage stattgeben, könnte das Urteil Obamacare komplett aus den Angeln heben. Die Zukunft des Gesetzes hängt also in der Luft.
Kippt Obamacare, dann droht Millionen US-Bürgern der Versicherungsverlust. Und gemeinnützige Dienste wären dann noch gefragter.
Katja Ritterbusch mit diesem Ausblick auf das US-Gesundheitssystem. Eine Reform scheint dringend nötig. Für viele ist es sonst einfach zu teuer und sie gehen weg. Aus dem reichsten Land der Erde, zum Beispiel ins benachbarte Mexiko. Ja, für eine günstige Zahnbehandlung gehen Menschen dorthin und noch kein mexikanischer Präsident hat eine Mauer gefordert. Anne Demmer über den US-Gesundheitstourismus über die Grenze nach Mexiko.
Willkommen in der Stadt der Backenzähne. Willkommen in Algodones. Hier gibt es die besten Preise. Rufen zwei Männer mit Flyern in der Hand. Sie versuchen, die US-amerikanischen Gesundheitsmigranten, wie sie hier genannt werden, in eine Zahnarztpraxis zu lotsen. Ein älteres Paar nimmt einen Flyer entgegen. Sie tragen Shorts, beigefarbene Hemden, Badelatschen. Die Sonne brennt auf die mexikanische Wüstenstadt an der Grenze zu den USA herunter. Eine Stadt aus dem Boden gestampft, inmitten von Baumwollfeldern. Dory Rogers hat bereits ihre Zahn-OP hinter sich. Sie löffelt eine Suppe in ihrem Hotel. Zwischendurch nippt sie an ihrem Margarita. Der Rand ihres Glases ist mit Zucker gepudert.
They pulled out two teeth.
Mir wurden 2 faule Zähne gezogen, außerdem auch ein Weisheitszahn. Das hat mich hier $310 gekostet. In den USA hätte ich dafür locker $2,500 bis $3,000 bezahlen müssen. An den Tischen um sie herum sitzen Leidensgenossen. Themen des Abends: Brücken, Inlays und Stiftzähne. Das Hotelrestaurant hat sein Menü auf die Zahnpatienten abgestimmt. Die Sandwiches sind soft, weich, steht auf der Karte geschrieben. Wer $1,000 für seine Behandlung zahlt, bekommt eine freie Nacht, erzählt Dory und nimmt einen weiteren Schluck von ihrem Margarita. Sie lebt eigentlich in Arizona in den USA. Für die Behandlung hat sie extra die Grenze nach Mexiko überquert. Ich habe 5 Kinder. Eine 7-köpfige Familie zu versichern, das ist teuer. Ich habe zwar eine Versicherung, allerdings nicht für die Zähne. Sie machen hier wirklich großartige Arbeit. Alle Gewerke rund um eine Zahnbehandlung greifen hier ineinander, sodass die Patienten nur ein Minimum an Zeit verlieren, erzählt Dory. Alles ist effizient organisiert. Bernardo Magaña betreibt eine Praxis, nur wenige Meter vom Grenzübergang entfernt. Es seien zu 99% Gesundheitstouristen aus den USA und Kanada, die sich in Algodones behandeln ließen. Vor allem Rentner. Wir nennen sie Schneevögel. Sie kommen beispielsweise aus dem Norden der USA, wo es sehr kalt wird, um in Arizona zu überwintern, weil es hier milder ist. Und das wurde dann auch zum Wirtschaftsfaktor für Algodones auf der mexikanischen Seite. Die Praxis von Bernardo Magaña ist modern eingerichtet. Die Wände sind mit Marmor verkleidet. Sein Vater war der erste Zahnarzt in der Stadt. 1969 hat er sich in Algodones niedergelassen. Mein Vater hat hier mit einer kleinen Klinik angefangen. Mitte der 80er Jahre kamen dann immer mehr dazu. Es hatte sich herumgesprochen, dass Algodones ein guter Ort für Zahnärzte ist. 500 Ärzte kümmern sich hier mittlerweile um die schlechten Zähne ihrer Nachbarn. 20 Apotheken verkaufen für Gringos erschwinglichere Medikamente. Die Grenzregionen seien eng miteinander verbunden, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Murayama Medellin López. Umso mehr ärgern sie die rassistischen Sprüche von US-Präsident Donald Trump, der die Mexikaner immer wieder als Kriminelle und Vergewaltiger bezeichnet hatte. Mich macht das sehr traurig, dass über uns so schlecht geredet wird. Wir hängen von dem Besuch der US-Amerikaner ab. Zur schlechten Werbung kommt nun noch die Pandemie hinzu. Die Corona-Krise hat die Stadt hart getroffen. Die Besucher bleiben aus. Derzeit sind es statt 8.000 Gesundheitstouristen am Tag nur noch um die 1.000 Besucher. Um Punkt 6 wird die Grenze für die Gesundheitstouristen geöffnet. Dann bleibt ihnen in Pandemiezeiten nur ein kurzes Zeitfenster bis 14 Uhr, um sich behandeln zu lassen. Donna White ist an diesem Tag unter den Ersten. Sie wohnt in Yuma, in der US-amerikanischen Nachbarstadt an der Grenze. Sie macht Jagd auf Medikamente, die auf der mexikanischen Seite bis zu 70% billiger sind. Die 60-Jährige zückt begeistert eine Pillendose mit Antibiotika aus ihrer weißen Plastiktüte. Das ist ja alles viel billiger. Wenn ich in den USA Antibiotika kaufen will, dann muss ich außerdem zuerst zum Arzt, um ein Rezept zu bekommen. Dann gehe ich zur Apotheke. Das kann eine Woche dauern. Ich habe einen stressigen Job. Ich kann nicht eine Woche warten. Ich brauche die Medikamente sofort. Gesundheit ist eines der zentralen Themen im US-Wahlkampf. Die Pandemie hat die immensen Schwächen des Gesundheitssystems weiter entblößt und verschlimmert. Doch Donna White ist generell zufrieden, sagt sie.
Well, it's good, it's just expensive.
Das Gesundheitssystem sei gut, nur teuer. Sie zuckt mit den Schultern, als hätte sie sich damit arrangiert. Derzeit kann sie zu Fuß über die Grenze laufen und die günstigen Pillen einkaufen. Dass nun in Sichtweite US-Präsident Trump an seinem Wahlversprechen baut, stört sie nicht. Vor ihr ragen rostbraune Stelen aus Stahl in den Himmel. Hier wächst Trumps Mauer.
Should have been up a long time ago.
Die hätte man schon viel früher bauen sollen. Die Mexikaner kommen in unser Land und nehmen uns die Jobs weg. Sie stehlen uns den Wohlfahrtsstaat.
They steal the welfare.
Sie hofft, dass Donald Trump wiedergewählt wird.
He's about America first.
Bei ihm steht Amerika an erster Stelle. Vergesst China und alle anderen. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Trump hält sein Versprechen. Davon hört man leider in den Medien nichts.
You don't hear that on our media, unfortunately.
Die US-Amerikanerin hat in ihrer Plastiktüte alle Pillen, die sie in den nächsten Monaten braucht, verstaut. Vorrat aus Mexiko für die Grippesaison in den USA. Sie läuft Richtung Grenzübergang. Auch Dori Rogers tritt nach 2 Tagen in Algodones ihre Rückreise an. Sie ist froh über den Rundum-Service, der ihr von den Mexikanern geboten wird. Die Leute verbiegen sich hier für uns, für einen viel günstigeren Preis. Wir selbst haben nicht die richtige Versicherung. Das ist doch verrückt, wirklich verrückt.
I think it's absolutely crazy.
US-Amerikaner lassen sich in Mexiko ihre Zähne machen. Anne Demmer war in Algodones. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche mit der Wahlentscheidung in den USA. Ich bin André Zanto und wenn Sie ein Thema oder eine Region haben, zu der Sie gern etwas hören wollen hier in der Weltzeit, dann schreiben Sie uns bitte an weltzeit@deutschlandradio.de und dann hören Sie vielleicht Ihre Idee hier in der Wunschweltzeit vor Weihnachten. weltzeit@deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.